Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Am 5. November ist es soweit. In den USA geht die Präsidentschaftswahl über die Bühne. Dann wird sich entscheiden, wer ins Weiße Haus einzieht. Kamala Harris oder Donald Trump. Mehr Auswahlmöglichkeiten in Sachen US-Politik gibt es heute bei uns. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die politische Welt der Serien. In der heutigen Folge widmen wir uns Serien, in denen das politische System der USA unter die Lupe genommen wird. Von dramatisch über skandalös bis humoristisch. Und als Gast bei uns im Studio begrüßen wir einen, der sich auskennt wie kein Zweiter in der Materie. Das ist unser lieber Kollege Gianluca Wallisch. Er ist Redakteur im Ressort Außenpolitik und außerdem großer Serienfan. Hallo lieber Gianluca.
Danke für die freundliche Begrüßung. Ich hoffe wirklich, dass ich ein Auskenner bin. Wir werden es
ja
sehen.
Ja, wir sind guter Dinge. Es gibt ja unzählige Serien, die sich mit der US-Politik auseinandersetzen. Nun hat das sicher auch damit zu tun, dass halt in den USA eine große Unterhaltungsindustrie besteht, die international alles dominiert. Aber was glaubst du, warum interessiert das trotzdem Leute außerhalb der Vereinigten Staaten so sehr?
Ich glaube schon, dass da ein Mythos entstanden ist, der mehrere Jahrzehnte alt ist mittlerweile. Ich würde mal sagen, so eine Art Geburtsstunde des Interesses an Journalismus könnte vielleicht die Watergate-Affäre sein. Bekanntlich 1972 Einbruch in das Watergate-Building im Auftrag oder zumindest mit Wissen von Richard Nixon, wie man ja 2 Jahre später erst durch investigative Reportagen rausfand. Und er ist dann deswegen zurückgetreten. Das hat doch irgendwie so eine Art Mythos konstruiert, der Journalismus als Kontrolleur, als Beaufsichtiger der politischen Macht in Washington und natürlich der ganzen Welt. Und das war, glaube ich, schon recht sexy und das wurde auch damals mit Dustin Hoffman und Robert Redford verfilmt. Und ich glaube, das ist dann einfach eine Art Erfolgsrezept geworden, dass man ab und zu, wenn es wirklich so große journalistische Themen gegeben hat, dies auch immer wieder verfilmt oder neumodern jetzt auch als Serie bringt.
Welche Serien muss man denn schauen, um das US-politische System zu verstehen?
Ja, also meine damalige Einstiegsdroge, wie ich mit dem Streamen begonnen habe, war House of Cards. Ich glaube, das ist sozusagen die Nummer 1 der US-Serien, die das politische System der USA nicht nur sehr gut, sondern ich glaube auch relativ authentisch, zumindest mit dem Stand des Wissens ab 2013 abgebildet haben und abbilden.
Das würde man jetzt nicht vermuten, weil House of Cards ist ja doch eher, sagen wir so, ja, doch eine der radikaleren Serien.
Ja, das ist sicherlich eine politische Blutwiese, keine Frage. Aber ich glaube, dass es durchaus so zugehen könnte oder zugehen dürfte. Sicherlich in Schattierungen wurde dramatisiert, das ist ja keine Frage. Aber man kriegt schon einen guten Einblick in die Mechanismen, wie politische Abstimmungen entstehen, wie man jemanden motiviert, in eine Richtung oder in die andere Richtung zu tendieren und abzustimmen. Natürlich, ich nehme nicht an, dass Mord und Totschlag auf der Hausordnung stehen, jederzeit dort. Aber natürlich politischer Druck, teilweise massiver Druck, emotionaler Druck, wirtschaftlicher Druck bis hin zur Erpressung, das wird es sicherlich geben. Sollten wir uns keine Illusionen machen. Das wäre, glaube ich, allzu idealistisch, wenn man sagt, na, das ist alles reine Fantasie.
Im Standard gibt es ja eine Reihe, die heißt Wiedergesehen. Da schauen wir uns Sachen an, die uns, würde ich jetzt mal sagen, im Fernsehen geprägt haben und die wir nach einigen Jahren, manchmal nach vielen Jahren, manchmal nach nicht so vielen Jahren, uns wieder anschauen. Du hast dich für House of Cards entschieden, Gianluca. Wie hast du das Wiedergesehen erlebt?
Ja, das war eine längere Überlegung, ob ich mir das überhaupt antun soll. House of Cards ist natürlich ein spezieller Fall. Nicht zuletzt wegen des Protagonisten. Kevin Spacey ist ja als Schauspieler anerkannt großartig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er das wirklich gut kann, sein Geschäft, sein Handwerk, seinen Beruf. Aber er war natürlich als Person sehr umstritten, weil es ja Vorwürfe, teilweise massive Vorwürfe, die hin bis zu Gerichtsverfahren gingen, sexuelle Übergriffe, Nötigungen, alles Mögliche. Deswegen habe ich eine Zeit lang mit Kevin Spacey nicht viel zu tun haben wollen. Und ich glaube, das ist vielen Leuten so gegangen. Ich würde jetzt nicht sagen, dadurch, dass er freigesprochen wurde in mehreren Prozessen, ist es wieder okay, Kevin Spacey zu schauen. Das wäre, glaube ich, übertrieben vielleicht, aber natürlich, man war eine Zeit lang ein bisschen gehemmt und gebremst. Und de facto ist ja seine Karriere seitdem auch wirklich zu Ende gewesen. Also große Sachen hat er seitdem nicht gemacht. Aber House of Cards war sicherlich, würde ich einmal sagen, eins seiner absoluten Karriere-Highlights, neben etlichen Oscar-prämierten Rollen und so. House of Cards ist auch eine Serie, die, glaube ich, so eine Art neues Zeitalter losgetreten hat. Ich glaube, es war die erste Netflix-Eigenproduktion, die wirklich auf dem globalen Markt eingeschlagen ist. Oder zumindest eine der ersten. Und mit Top-Besetzung auch. Und diese Serie habe ich mir aus verschiedenen Gründen auch jetzt wieder angesehen, weil wir jetzt wieder mit einer US-Wahl konfrontiert sind, weil wir hier mit Donald Trump einen Politiker haben, der eine ganz neue Qualität von Politiker noch einmal dazu ergibt. Und ich habe dann festgestellt, ja, House of Cards nach wie vor super gemacht, super Soundtrack, super Regie, super Drehbuch. Ich bin immer noch fasziniert von Kevin Spacey, wenn er sich direkt in die Kamera wendet, diese sogenannte vierte Wand durchbricht, Augenkontakt mit mir herstellt, im Wohnzimmer sitzend, auf dem Sofa lümmelnd und mich zu seinem Komplizen macht von seinen dunklen Machenschaften. Und ich sage, ich will das gar nicht, aber auf der anderen Seite bin ich gefangen. Und ich frage mich eigentlich, warum das in der Regiearbeit nicht häufiger angewendet wird, dieses Trickmittel. Auf der anderen Seite, es wäre dann inflationär, insofern ist es schon ganz gut so. Was bei House of Cards großartig geblieben ist, sind eben diese ganzen handwerklichen Sachen, die von Drehbuch bis zur Regie führen. Ich finde auch, dass die gesamte Plot-Idee sehr bestechend ist, nach wie vor ist gut gemacht. Also so gesehen nicht gealtert. Hingegen hoffnungsvoll überaltert ist mittlerweile, gleichzeitig stimmt's auch nicht, wie Politik gemacht wird, weil ein gewisser Donald Trump hat die Regeln einfach neu erfunden im Jahr 2016. Wir haben uns unter Schmerzen vier Jahre daran gewöhnt. Dann haben wir gehofft, von ihm nie wieder was zu sehen. Diese 4 Jahre sind allzu schnell wieder vergangen. Und jetzt haben wir die Aussicht, dass er plötzlich wieder mal für 4 Jahre kommt und wie das dann ausgehen wird, ja, sehr, sehr offen. Und insofern denkt man sich fast, ja, House of Cards, my lieb, ist eher harmlos, auch wenn hier etliche Leute zu Tode kommen.
Du hast schon den Skandal um Kevin Spacey angesprochen. House of Cards ist aber nicht die einzige Serie, die im realen Leben eine Kontroverse brachte. Da wäre zum Beispiel Homeland zu erwähnen, das kann man auf Disney Plus anschauen. In der Serie geht es um eine Geheimagentin mit bipolarer Störung und die setzt sich mit islamistischem Terrorismus, Schläferzellen, Drohnenangriffen, Informationskriegen und all diesen Dingen auseinander. Und das Ganze wird als Gleichnis für die Situation der US-Gesellschaft nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gesehen. Nach ersten positiven Rezensionen für die ersten Staffeln wurde der Serie dann aber Islamfeindlichkeit und Rassismus vorgeworfen. Inwiefern ist denn das vielleicht auch ein Gleichnis für die Situation in den USA?
Ja, ich denke, Homeland ist so ein klassischer Fall von einem politischen Interesse, das damit verfolgt wird. Ja, wir wissen das ja auch aus der Filmindustrie, angefangen von Top Gun und anderen Filmen, die teilweise auch wirklich vom Verteidigungsministerium mitfinanziert werden, wo Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, damit man diese Filme machen kann. Ja, Tom Cruise im Flieger und solche Sachen. Das geht nicht ohne der massiven Hilfe finanzieller und logistischer der Regierung selbst. Und ich denke, dass auch hier durchaus Regierungsinteressen mitgespielt haben, Homeland in dieser Art zu deklinieren. Dass es sozusagen eine Art Allgemeingut wird im Denken der US-Öffentlichkeit, dass das, was wir machen zur Verteidigung, zum Schutz der USA, so in Ordnung ist.
Aber findest du auch, dass das rassistisch war, wie sie die...
Teilweise mit Sicherheit, nein, keine Frage. Ja. Es ist sicherlich viel differenzierter zu sehen, aber es färbt natürlich ab. Und ich glaube, der Sinn und Zweck dieser Serie ist auch gewesen, sozusagen eine Art Common Sense herzustellen, zumindest für das US-Publikum. Mhm. Und wir als europäisches Publikum sind, glaube ich, tendenziell vielleicht durch einen automatischen Reflex hier ein bisschen vorsichtiger. Ja? Alles, was uns aus den USA vorgesetzt wird, sehen wir natürlich mit etwas anderen Augen als die Amerikaner und Amerikanerinnen selbst.
Wobei man schon sagen muss, also ich möchte eine Lanze brechen für Homeland. Also gerade die erste Staffel, finde ich, war zu der so Zeit ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was die Spannung betroffen hat. Man hat wirklich mitgefiebert. Das war, man wird jetzt kurz nostalgisch, es war wirklich auch noch eine Zeit, wo man sagt, ja Wahnsinn, oder da war Serie noch ein richtiges Erlebnis, ja, richtiges Highlight. Ja. Ein richtiges Highlight zu seiner Zeit war auch 24. Und da wurde meiner Meinung nach diese Propaganda, also dieses Bild vom guten Amerika oder der gute Amerikaner, ja, das ja eine ganz, ganz lange Tradition hat, ja, von Nachkriegsfilmen begonnen, wurde da ja nahtlos weitererzählt. Und auch da gab es eine Kontroverse über die Darstellungen, in denen Folter als Mittel zur Informationsgewinnung bei Vernehmungen eingesetzt wurde. Es war ganz grausige Szenen, hat es da gegeben. Da wurde kritisiert, dass das Thema verharmlost und sogar eine Vorbildwirkung auf US-Soldaten im Irak gehabt haben soll, ja, und in Guantanamo. Gianluca, was ist davon zu halten?
Ja, 24, du triggerst bei mir viele Erinnerungen. Also ich war damals absolut begeistert von der ersten Staffel, weil man irgendwann mal während der ersten Folge gemerkt hat, hey, das läuft in Echtzeit ab, was hier passiert. Und das war ja, glaube ich, auch durchaus innovativ. Nicht zum allerersten Mal, aber auf der Serienbühne auf jeden Fall eine große Innovation und es war faszinierend. Auch hier eine ganz großartige Produktion und das ist das, was die Amerikaner wirklich können. Sie haben einfach die Mittel in der Hand, um solche Stoffe wirklich gut rüberzubringen. Die Absichten dahinter, die muss man halt immer ein bisschen hinterfragen. Es ist natürlich, wie du sagst, nicht alles unumstritten gewesen. Ich erinnere mich auch an den großartigen Film Zero Dark Thirty, wo es auch um, das ist keine Serie, ist aber trotzdem als Beispiel, wo es auch in der Anfangssequenz sehr stark um Folter ging und wo man auch den Eindruck hatte, okay, das soll uns vermittelt werden. Gewisse Sachen sind halt notwendig, damit die Freiheit, damit die Demokratie und so weiter erhalten bleiben können und geschützt werden können, weil wir werden ja auch mit unfairen Mitteln angegriffen. Das ist natürlich abzulehnen, keine Frage. Auf der anderen Seite, es funktioniert psychologisch trotzdem gut. Ja, Gamification, Unterhaltung, spielerischer Umgang mit teilweise auch umstrittenen Sachen baut gewisse Hürden auch ein bisschen ab, all along.
Es spießt sich nicht zu sagen, ich mache eine gute Serie und trotzdem eben dieses Bild zu transportieren, weil in gewisser Weise ist es ja auch bei The West Wing so. Mm, ja?
Stimmt, ja.
Also das ist eine positive Figur, ja, die halt da der amerikanische Präsident ist. Oder die andere Serie, die auch so ein bisschen natürlich viel, viel plumper und deswegen wurde sie auch nach einer Staffel eingestellt, war ja diese Commander in Chief, ja, Gina Davis, eine ganz, ganz brave und anständige Präsidentin, aber sehr business und professional. Das ist alles, mehr oder weniger geht das in die Richtung, ja, ich möchte mich eigentlich als Land oder als Staat oder sonst irgendwas gut darstellen. Sind die alle bezahlt?
Das müsste man recherchieren, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, dass wir aus einer Epoche uns verabschiedet haben, wo man die USA wirklich idealisiert sehen kann, wo sie sich auch selbst idealisiert gesehen haben. Ja, die kleine Farm, Bonanza, das alles war einmal. Und es hat sich die Welt weitergedreht und das erkennen die Amerikanerinnen und Amerikaner selbst mittlerweile auch. Und natürlich hat die Film- und die Serienindustrie ein unglaubliches Sensorium, um nicht darauf nur zu reagieren, sondern so ein Sensorium vielleicht auch zu entwickeln. Ja, es gibt, wenn man sich mit gesellschaftspolitischen, gesellschaftsrelevanten Themen auseinandersetzt, wird man überrascht sein, wie frühzeitig die Serien- und Filmindustrie auf verschiedenste Themen draufspringt. Ja, wir hatten Corona, schon längst dutzende Filme da zu dem Thema einer Pandemiegefahr und so weiter. Man muss nur mit offenen Augen durch die Kataloge und durch die International Movie Database gehen, ist schon alles da. Mhm. Also es gibt wirklich ein sehr, sehr ausgeprägtes Sensorium der Film- und Serienindustrie. Und dass das jetzt eher so drastisch, düster, teilweise dystopisch daherkommt, ist vielleicht auch eine Signatur unserer Zeit, wo man sich gegenseitig ein bisschen beeinflusst. Medien, Publikum und Unterhaltungsindustrie.
Das Pentagon finanziert viele Serien.
So ist es,
zum Beispiel, ne?
Ja, um den Block zu einem Skandal abzuschließen, möchte ich noch die Serie, die auch so heißt, Scandal, nämlich erwähnen, auch auf Disney Plus anzuschauen. Da geht es zwar nicht um reale Kontroversen, aber um eine fiktive Krisenmanagerin, die im Auftrag des republikanischen US-Präsidenten Politikskandale verhindern soll. Welche Rolle spielen denn solche ExpertInnen im realen Leben?
Ich denke, dass diese ExpertInnen eine große Rolle spielen. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was man von der Politik sieht und zwischen dem, wie Politik tatsächlich funktioniert. Natürlich ist Politik sehr oft eine Inszenierung. Mhm. Und die Person Barack Obama ist die eine, der Politiker Barack Obama ein anderer. Und so ist es bei jedem Einzelnen oder jeder einzelnen anderen auch gewesen. Dort, wo ich glaube, wo die Grenze zwischen der Person und der Persona, also der künstlichen Person, verschwimmend ist oder sich mehr oder weniger auflöst, das ist Donald Trump. Der gibt sich so auf der Bühne, wie er vielleicht wirklich ist. Insofern ist er authentisch und das fasziniert vielleicht viele Leute. die ihn dann in selbstzerstörerischer Weise tatsächlich wählen, weil er einfach wirklich authentisch ist. Ja, das mag er mehr sein als andere. Das mag schon sein. Die Intelligenz eines Politikers, einer Politikerin hängt aber davon ab, nicht einfach aus dem Bauch heraus zu agieren und authentisch zu sein, sondern sich auch beraten zu lassen, auf Leute zu hören, die einfach die besseren Auskenner sind und Auskennerinnen sind. Ja. Man kann ja jederzeit, glaube ich, tagsfrei behaupten, wenn jemand als Ministerin, als Minister in einem Ministerium sitzt, ist es nicht unbedingt der Top-Auskenner auf diesem Fall, ohne die Sektionschefs, ohne die ganzen Experten und anderen Zuarbeitenden, wird dieses Ressort, dieses Ministerium nicht gut geführt werden können.
Und jetzt, wenn wir auf dieses Krisenmanagement zurückkommen, gibt es da irgendwie ein Beispiel, das dir einfällt, wo das besonders gut oder besonders schlecht funktioniert hat in den USA?
Ich denke, dass Krisenmanagement sehr gut funktioniert hat in der Administration von Bill Clinton, zumindest eine Zeit lang. Er war ja wirklich extrem populär. Hat es auch geschafft, mit einem großartigen Team zu arbeiten im Wahlkampf, um gegen George Bush Senior in diesem Fall zu reüssieren. Und dieses Team hat er sich auch behalten. Ja, also da gibt es den Jim Carville, der ihn weiterhin, was die Öffentlichkeitsarbeit getroffen hat, auch ihn beraten hat. Aber Bill Clinton ist ganz eindeutig so eine Person, die zwischen der Person und dem Politiker wirklich stark und strikt und sehr diszipliniert unterschieden hat, was man dem Bill Clinton als Person vielleicht gar nicht so zutrauen würde.
Monica Lewinsky vielleicht nicht ganz
ja,
so.
Ja, irgendwann einmal ist das aus dem Ruder gelaufen, das ist keine Frage. Das wollte ich eh noch sagen. Also gegen Ende der Präsidentschaft,
hat die,
Hybris schlägt irgendwann mal überall durch.
Wir haben uns jetzt viel über Serien unterhalten, die wirklich im politischen Zentrum der USA stattfinden. Es gibt aber auch solche Produktionen, die sich mit US-Politik in anderer Weise befassen. Da fällt mir zum Beispiel ein, das Spin-off der Serie The Good Wife, das heißt The Good Fight, auch auf Disney Plus. Vieles auf Disney Plus fällt mir gerade auf von den
mittlerweile, also ich habe es noch woanders gesehen.
Stimmt, das war mal woanders, ja. Wie dem auch sei, da geht es um die Anwältin Diane Lockhart, gespielt von Christine Baranski. Und die Serie greift aktuelle Themen auf wie Fake News, Hass im Netz, MeToo-Bewegung und ganz besonders auch in den Staffeln während der Präsidentschaft von Trump geht es darum, dass die Anwältin gegen ihn halt ankämpft. Eine Besonderheit dieser Serie, die ich da erwähnen möchte, sind diese kleinen musikalischen Comic-Sequenzen, in denen Gesetze, juristische Feinheiten oder politische Figuren recht niederschwellig erklärt werden. Braucht es eigentlich mehr von so politischer Bildung auf unterhaltsamer Art?
Vielleicht, ja. Also es ist auf jeden Fall eine sehr charmante und sehr teilweise unterhaltsame Serie gewesen, die Politik auf eine unverkrampfte Art und Weise eingebettet hat, nämlich so, wie es eigentlich in unserem Alltag immer wieder ist. Ja. Natürlich, wir Medienschaffenden sind automatisch relativ politische Menschen. Ja. Es gibt sicher Menschen, die sagen, ich will mit Politik nichts zu tun haben und die unterhalten sich auch nicht darüber. Aber ich denke, in gewissen Kreisen der Gesellschaft kommt man früher oder später immer auf ein politisches Thema zu sprechen. Und vielleicht ist die Toleranz mittlerweile etwas gesunken, wenn jemand eine andere Meinung hat, weil das einfach eine Signatur der Zeit ist. Aber die Art und Weise, wie Politik bei The Good Wife oder The Good Fight nachher dann etwas auf härtere Art und Weise thematisiert worden ist, das ist schon so, wie es uns allen eigentlich passieren könnte. Man denkt über Politik nach, äußert sich dazu und hier ist ganz eindeutig auch der Auftrag gewesen des Medienbetriebes, der Produzenten. Wir wollen unseren Standpunkt zur Politik klar machen und der ist demokratisch in diesem Fall.
Ich muss zwei Moments, also wirklich great Moments bei The Good Fight, viele gute Momente, ja. Große Momente, aber ich habe mich gerade in dem Bild gesehen, wo du gesagt hast, ja, also es ging uns so, wie wir auch Politik sehen. Und die erste Szene von The Good Fight, könnt ihr euch an die erinnern?
Wo sie das Haus in Frankreich, oder?
Ganz, ganz erste ist tatsächlich die, Diane Lockhart sitzt vor dem Fernseher und sieht Donald Trump, ja, und das ist irgendwie so diese Fassungslosigkeit, ja, sie ist wirklich fassungslos in dem Moment, wo sie jetzt sieht, also er wurde gewählt, ja, sie sieht, Donald Trump ist gewählt worden, ja, und ich kenne diese Momente so gut, ja, wo man vor dem Fernseher sitzt oder vor dem Bildschirm schaust hin und denkst, na, das gibt's jetzt nicht, ja, das kann jetzt einfach nicht wahr sein, ja, und das ist mein gemeinsamer Moment mit Diane Lockhart und großartig habe ich einfach die Folge gefunden, wo sich dann herausgestellt hat, dass das alles nur ein Traum ist. Ja? Und in Wahrheit hat Hillary Clinton gewonnen, die Wahl. Und der Klimawandel, den gibt es nicht. Und die Population in den Regenwäldern, der Affen steigt oder so irgendwie. Es war alles nur so Ding. Liz sagt, ich habe geträumt, dass Trump Präsident geworden ist. Und Liz sagt zu ihr, und was haben die Obamas gemacht? Und die Diane Lockhart sagt, sie haben eine Millionen-Dollar-Stiftung bei Netflix gegründet. Und lacht. Ja. Also so toller Fernsehmoment, das ist wirklich in mir in Erinnerung geblieben. Das war schön.
Ja, große Empfehlung. Und auch das neue Spin-off liebe ich ja auch, Elsbeth.
Super,
auch ganz
super.
Toll.
Ja, ja,
geht jetzt weniger um Politik, aber...
Aber viel Spaß.
Ja.
Elsbeth ist Queen.
Yes.
Auch die Serie The Newsroom bei uns auf Sky zu sehen, behandelt politische Themen aus der Sicht der Redaktion eines fiktiven Kabelsenders. Im Zentrum jeder Episode steht ein reales Ereignis wie die Explosion eines BP-Bohrturms im Golf von Mexiko oder die Ermordung von Osama bin Laden. Die Serie darf als Plädoyer für seriösen Journalismus und kritisches Nachhaken verstanden werden. Gianluca, wie ist es denn wirklich um die US-Medien bestellt?
Ja, ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zur Darstellung von Journalismus in Film und Fernsehen und im Streaming-Medium. Wenn man selbst weiß, wie Journalismus funktioniert oder zumindest in unserem Medium funktioniert, dann sieht man schon, was hier Fantasterei ist einfach. Was allerdings natürlich aus dramaturgischen Gründen so gemacht wird, das versteht man dann auch schon. Aber so ähnlich ist man dann auch sehr skeptisch, dass Krankenhausserien tatsächlich die Realität in Krankenhäusern abbinden und alles andere mehr oder Anwaltskanzleien. Ich glaube, dass, wie ich schon anfangs erzählt habe, so wie mit dem investigativen Journalismus, mit dem Aufkommen dieser Geburtsstunde mit der Watergate-Affäre, dass Journalismus nach wie vor ein wichtiges Thema ist. Es ist auch richtig und korrekt und wichtig, dass wir das Ganze in der Unterhaltungsindustrie abbilden, weil es ist ein immer größer werdender Teil unserer Realität. Ja, also wir mögen zwar klassische Medien konsumieren, jeder von uns, aber weit mehr als das gibt es mittlerweile Journalismus im haarkleinen Detail. Jeder ist in Wirklichkeit sein eigener Herausgeber mit seinem Facebook-, Instagram-, TikTok-Profil und so weiter. Also wir sind mittlerweile alle irgendwie Medienschaffende und die Profis auf diesem Gebiet, nennen wir sie halt Journalistinnen und Journalisten, diese darzustellen, glaube ich, ist schon insofern verdienstvoll, weil es auch schon eine Art glaubwürdige Abbildung geben soll, wie das eigentlich funktioniert, weil wie oft hören wir aus meistens der rechten Ecke, dass alles, was Journalismus ist, in Wirklichkeit nur Lug und Trug ist.
Aber die Medien in den USA sind da nicht anders als überall?
Sicherlich nicht, nein. Also die haben vielleicht andere finanzielle Rahmenbedingungen, aber im Wesentlichen das, was US-Medien antreibt, ist das, was unsere Medien auch antreibt. Ich denke, dass die New York Times, die Washington Post ganz ähnliche Motivationen hat wie der Standard, die Frankfurter Allgemeine oder wie auch immer diese Medien alle heißen mögen, nämlich das, was ist, zu berichten, damit man sich ein Bild machen kann, damit man sich eine Meinung bilden kann.
Aber es gibt doch auch sowas wie Fox News, oder? Das ist jetzt nicht, was du beschreibst, meine Assoziation.
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht unbedingt ein großartiger Konsument von Fox News oder FPÖ-TV, das gebe ich schon zu.
Keine Überraschung.
Wir schauen lieber Succession.
Genau.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Ja, Politik ist ein ernstes Thema, das heißt aber nicht, dass man es nicht auch humoristisch behandeln kann. Da fällt mir die Mockumentary Parks and Recreation ein, sehr lustig, große Empfehlung. Da geht es um ein Grünflächenamt einer fiktiven Stadt im Bundesstaat Indiana. Und die Macher der Serie haben sich da wirklich intensiv mit Kommunalpolitik und den Behörden auseinandergesetzt, um das Ganze so realistisch wie möglich zu machen. Lieber Gianluca, wie ist es denn um die Politik auf lokaler Ebene in den USA bestellt?
Ja, ganz konkret zu dieser Serie, die steht seit Jahren auf meiner Watchlist und ich habe sie noch nicht angeklickt. Aber danke für die Erinnerung. Jetzt muss ich jetzt bald einmal nachholen. Sie soll ja wirklich extrem unterhaltsam und gut gemacht sein. Was die kommunale Politik betrifft, es gibt immer wieder so kurze Zitate, weil es einfach Fälle gibt, die für Aufsehen erregt haben. Ja, zum Beispiel in der Erzdiözese Boston, glaube ich, Kindesmissbrauch, was in Filmformat, glaube ich, mit Mark Ruffalo gut rübergebracht wurde. Oder Umweltskandale, wo irgendeine Chemiefirma ihr Unwesen getrieben hat und dann Medien auf lokaler Ebene quasi einzelkämpferisch erfolgreich oder auch nicht erfolgreich, aber jedenfalls augenöffnend tätig geworden sind. Auch das ist ein Thema, dessen sich die Unterhaltungsindustrie immer wieder annimmt. Es ist halt immer die Frage, findet sich dafür ein Produzent, zieht das Thema, passt es überhaupt in unsere Zeit hinein? Ja, also MeToo hat ja auch vielleicht vereinzelt und klein angefangen und wurde dann natürlich zu einem riesigen Thema, an dem auch die Unterhaltungsindustrie selbst als Betroffene indirekt nicht vorbei konnte.
Vielleicht steht ja auch die Serie The Politician auf deiner Watchlist. Die möchte ich als nächstes ins Treffen führen. Das heißt ja immer, die Jugend sei so politikverdrossen. Diese Serie zeichnet aber ein ganz anderes Bild. Da geht es um einen Peyton Hobart, der seit Kindesbeinen das Ziel hat, eines Tages Präsident der Vereinigten Staaten zu werden und das mit eiserner Disziplin verfolgt. Ist das eine totale Fantasiegeschichte oder ist wirklich die Jugend in den USA so engagiert, was Politik anbelangt?
Ich glaube, es gibt Wellenbewegungen, auch bei uns in Europa. Also man redet immer wieder von der Politikverdrossenheit und dieses Thema war, glaube ich, schon alt, als ich auf die Uni gegangen bin, Mitte der 80er Jahre. Es kommt immer wieder dieses Thema und die Antithesis dazu, die Menschen sind gar nicht politikverdrossen. Mhm. Sobald sie die Chance sehen, einen Silberstreif am Horizont sehen, sind sie sehr leicht wieder zu motivieren und zu begeistern und für Ideale zu haben. Das hat man gesehen mit der Wahlkampagne 2008 von Barack Obama. Das war ganz, ganz augenscheinlich. Man hat es vorher auch schon erwähnt mit Bill Clinton 1992 gesehen. Es gibt immer wieder solche Hoffnungsschimmer, wo die Leute dann beginnen, sich zu engagieren. Die Ernüchterung folgt auf den Fuß, weil einfach nichts weitergeht, weil sich diese Person nicht wirklich als Messias herausgestellt hat. Das kennen wir im realen Leben auch. Dafür brauchen wir keine Fernsehserien, keine Filme. Wie viele Heilsversprechen hat es gegeben in der österreichischen Politik oder in anderen europäischen Ländern? Da kam ein Messias daher, der dann sehr schnell wieder davongejagt worden ist, im besten Sinne.
Aber vielleicht kann man da wieder eine Brücke zur Kommunalpolitik schlagen. Ist das vielleicht auch was, wo sich Leute halt dann eher engagieren und vielleicht weniger enttäuscht dann sind, weil man vielleicht mehr gleich sieht, welche Auswirkungen das hat, das Engagement?
Könnte man vorstellen, dass es eher im kleineren städtischen, dörflichen Bereich möglich ist, weil man sich hier mehr kennt, weil man vielleicht wirklich mehr involviert ist in das eigene Umfeld, was passiert, was nicht passiert ist. Mhm. Also ich wohne in einer vergleichsweise Kleinstadt zu Wien. Ich schätze das sehr, weil das nicht so anonym ist. Ja? Wien funktioniert großartig aus meiner Sicht, der ich jeden Tag als Besucher komme, als Pendler. Auf der anderen Seite ist natürlich der Impact, den man in einer Kleinstadt, in einem Dorf als Person haben kann, unvergleichlich größer. Und ich glaube, dass es hier wirklich dann davon abhängt, was gerade los ist, ob sich jetzt Leute engagieren wollen oder nicht wollen.
Die typischste amerikanische Kleinstadt ist ja wohl Springfield. Wir müssen unbedingt noch über die Simpsons reden. Im Jahr 2000 haben die Vereinigten Staaten von Amerika nämlich die erste Präsidentin bekommen und es war Lisa Simpson. Sie ist Nachfolgerin geworden von Donald Trump, große prophetische Gabe dieser Serie und sie hat sich mit einem riesen Schuldenberg auseinandersetzen müssen. Lisa trägt in der Folge einen lilafarbenen Hosenanzug und Perlen und Ohrstecker. Das sind modische Codes, die auch Kamala Harris nutzt. Den Simpsons wurde schon öfter hellseherische Fähigkeiten zugeschrieben. Glaubst du, lieber Gianluca, es wird nun doch bald eine weibliche Präsidentin geben?
Ja, bevor ich mein Ja oder Nein dazu gebe, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich Hinweise in sozialen Medien sehe. Die Simpsons haben das damals schon gewusst und ich stelle das immer wieder in Frage, weil ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe es damals vielleicht nicht gesehen. Ich habe ja auch irgendwie was anderes zu tun gehabt. Aber es ist natürlich schon frappierend, wie ins Detail gehend solche angeblichen oder tatsächlichen Prophezeiungen sind. Ich hoffe sehr, dass es eine Präsidentin geben wird nach dem 5. November bzw. 21. Jänner 2025, dass diese Übergabe der Macht auch tatsächlich friedvoll über die Bühne gehen wird. Eine Zeit lang hat man überhaupt nicht mehr daran geglaubt, da hat man sich irgendwie schon relativ ernüchtert damit abgefunden, okay, Joe Biden, der packt das nicht mehr, der hat das Momentum nicht und Donald Trump braucht eigentlich gar nichts machen und der wird das Haus hoch gewinnen. Und justament die Person, von der man am allerwenigsten dachte, dass sie eine Chance hätte, weil sie gar nicht erst angetreten ist, in den Vorwahlen Kamala Harris soll es auf einmal werden. Und es gab eine völlig überraschende und für mich erst wirklich spät nachvollziehbare Euphorie, die am Anfang für sie gespielt hat. Weil sie niemand auf der Rechnung hatte, war sie vielleicht wirklich so unverbraucht, obwohl sie auf der anderen Seite die schwere Hypothek einer vierjährigen Vizepräsidentschaft hat, wo sie nicht wirklich viele Erfolge feiern konnte. Also Migrationspolitik, das undankbarste Thema von allen, hat sie von ihrem Chef umgehängt bekommen von Joe Biden. Da hat sie natürlich nichts lösen können. Und trotzdem hat es in diesen ersten paar Wochen ihrer Kampagne so eine Begeisterung für sie gegeben. Und jetzt, laut Umfragen, scheint sich das Ganze ein bisschen wieder abzuflachen, teilweise ins Gegenteil zu verkehren. Wollen wir hoffen, dass die Demoskopen nicht recht haben. Beziehungsweise wir wissen eh, das amerikanische Wahlsystem bevorzugt sozusagen die wenigen tausend Stimmen, die es in diesen Battleground States oder Swing States gibt. In Wirklichkeit wird es davon abhängen, wie wird es in Pennsylvania ausgehen.
Wir wollen ja sehr hoffen, dass wir eine weibliche Präsidentin haben, weil dann spielen wir unsere geheime Karte aus, nämlich genau. Die besten Serienpräsidentinnen von Veep über Homeland, über House of Cards, über Simpsons. Commander in Chief, über Simpsons, endlos. Wir haben schon so viele Präsidentinnen gehabt in Serien. Die Wirklichkeit muss jetzt folgen.
Aber die eine oder andere hat auch ein bisschen Angst gemacht, oder?
Macht ja nichts.
Bei Homeland, glaube ich, geriet sie etwas außer Kontrolle.
Homeland ist crazy, aber auch House of Cards ist jetzt nicht so ohne, auch keine Freundin, mit der man mal einen trinken gehen möchte, obwohl, naja, eigentlich schon auch, aber
besser,
anders
du hast
halt
sie auf deiner Seite.
Was auch crazy und nicht so ohne ist, ist die österreichische Politik, die würde ja auch sehr viel Stoff bieten für Serien. Gianluca, wünschst du dir solche Formate?
Ja, wenn Nicolas Ofczarek die Hauptrolle spielt, könnte ich mir das gerne anschauen.
Was würdest du am liebsten sehen?
Von einer fiktionalen Serie meinst du jetzt? Oder
eine reale Begebenheit, die verfilmt wird?
Das Kanzleramt gibt es auf Deutsch. Deutsche Serie ist eine großartige Serie. Serientipp nebenbei auch noch.
Ibiza-Video gab es auch, oder?
Gab's, ja. Eben mit Ofczarek.
Genau, ja. Habe ich irgendwie im Hinterkopf offenbar gehabt, als ich meine Antwort gegeben habe. Ja, es wäre großartig natürlich, die Ära Sebastian Kurz einmal zu verfilmen, aber ich glaube, dafür fehlt vielleicht der kreative Mut momentan noch.
Den Excel-Skandal der SPÖ. Wir sind gespannt, ob die USA eine weibliche Präsidentin bekommen und wir politische Formate aus Österreich. Lieber Gianluca, danke, dass du bei uns im Studio warst.
Vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Das war schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Antonia Arbeiter-Raut an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Frohes Schauen und bye-bye.
Bye-bye.
Salut.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.